Ja, guten Morgen erstmal. Ich habe wieder den nächsten Teil der Stiftshütte mitgebracht. Es scheint kein Ende zu nehmen. Es ist jetzt der fünfte Teil. Also Stiftshütte ist klar, ist so die Campingkirche im Alten Testament, die wurde gebaut von den Israeliten und wurde also durch Mose und den Israeliten und wurde mit durch die 40-jährige Wüstenwanderung genommen und später noch mit ins gelobte Land. Darum soll es heute gehen. Insgesamt geht es hierbei um die Nachfolge, um unser Glaubensleben. Also es ist kein Relikt aus dem Alten Testament, was uns eigentlich heute gar nichts mehr angeht, sondern das ist eigentlich so die Blaupause für mein Leben mit Gott, so könnte man es vielleicht sagen. Oder auch eine Blaupause für die neutestamentliche Gemeinde. Das hat Gott damals von Anfang an schon klargelegt, wie wir wie Gott die Gemeinde sieht, wie er uns sieht und wie er sich das gedacht hat, wie wir miteinander agieren sollen und wie wir mit ihm agieren sollen. Das ist eine Begegnungsstätte. Und ich gehe nochmal eben kurz durch, was ich in den ersten Teilen, in den ersten Predigten gesagt habe, damit man jetzt so wieder ein bisschen im Fluss kommt. Im ersten Teil bin ich darauf eingegangen, Ehrlichkeit vor Gott und gegen mir selber. Das heißt, wenn ich nicht ehrlich bin vor Gott und nicht ehrlich bin mir selbst gegenüber, dann kann ich auch keine Probleme lösen. Und unser Hauptproblem ist einfach, dass wir getrennt sind von Gott durch die Sünde. Und wenn ich das wieder bereinigen will, dann muss ich ehrlich werden vor Gott mit meiner Sünde und auch mir das selber eingestehen. Das war so im ersten Teil. Im zweiten Teil ging es um das Tor, der Eingang. Das ist ein Bild für Jesus. Jesus sagt, ich bin die Tür. Da ging es darum, ganz die erste Tür vorne in dem, wenn es reingeht zur Stiftshütte. Also in der Umrahmung, in dem Zaun quasi. Der dritte Teil ging dann um den Brandopferaltar. Das ist ein Bild für Jesus am Kreuz. Und der zweite und dritte Teil, also das Tor, ich gehe hinein, Gott entgegen und oder Jesus entgegen, bringe meine Sünde und er darf sein Blut für meine Reinigung annehmen. Das zusammen, diese beiden Teile, ergeben eigentlich die Bekehrung, die Wiedergeburt. Da geht es um Buße und um Umkehr, um Vergebung. Im vierten Teil haben wir dann das eherne Becken besprochen. Da geht es dann um die Reflexion oder um das Erkennen im Wort Gottes. Wie bin ich und was ist der Maßstab Gottes? Was ich dahin? Und das ist auch ein Weg der Heiligung, möchte ich sagen. Ich reflektiere mich im Wort Gottes, gleiche das ab und dann kann ich erkennen, was ist okay in Gottes Augen und was muss noch korrigiert werden. Wo liege ich noch falsch? So, und heute haben wir das Thema, also der fünfte Teil, das Haus Gottes oder das Zelt, das Heiligtum oder das goldene Haus in der Wüste. Es gibt viele Namen dafür. Das wollte ich heute besprechen. Ist relativ umfassend. Ich werde nicht alles an Bibelstellen lesen. Ich werde versuchen, einige Sachen sehr knapp zu halten, damit ich andere Teile ein bisschen besser ausführen oder mehr ausführen kann, die mir selber persönlich als wichtig erscheinen. Und ich denke, irgendwie, wenn es zu lang wird, schwenkt die Fahnen, sagt mir Bescheid, dass ich dann zum Ende kommen muss. Okay? Gut. Können wir vielleicht schon das erste Bild machen, die Innenansicht? Okay, da geht es dann, ja, jetzt sieht man so den Tempel von oben, also das Haus Gottes, und da sind jetzt ein paar Sachen drin. Das sind verschiedene Stationen, eigentlich vier Gegenstände in dem Zelt. Als erstes ist das der Leuchter, als zweites der Schaubrottisch, als drittes der Räucheraltar und das, was man jetzt hier nicht sieht, man sieht hinten nur so einen Vorhang. Das ist abgetrennt von dem Heiligtum, da geht es ins Allerheiligste und dahinter steht die Bundeslade. Und also da hat man jetzt so einen kleinen Einblick, was sich so innen befindet. Und auf die anderen Sachen komme ich gleich noch zu sprechen. Das heißt, wenn die Wolkensäule, also die sind durch die Wüste gezogen, das Volk Israel, und die Wolkensäule zog voraus und die sind dieser Wolkensäule hinterhergezogen. Das war Gottes Gegenwart. Und wenn die Wolkensäule anhielt, wurde die Stiftshütte aufgebaut. Wenn alles hergerichtet war, senkte sich die Wolke herunter auf das Allerheiligste und Gott war gegenwärtig. Da war dann Gott da, in diesem Haus und fertig zur Begegnung. Wenn die weiterziehen wollte, stieg die Wolke wieder hoch, ging voran und die packten dann alles zusammen und zogen dann der Wolke wieder nach. Das war eigentlich der Grund dafür. Gott möchte Gemeinschaft haben mit uns. Er baute einen Ort, wo er selber gegenwärtig war, und die Menschen hinkommen konnten und Gemeinschaft mit Gott haben konnten. 2. Mose 25, Vers 8 heißt es dann, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, das sagt Gott selber, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, das ist Gottes Plan, dass ich unter ihnen wohne. Und an diesem Plan hat sich nichts geändert bis jetzt. Wir hatten auch schon im Anfang ein Bibelvers eingeblendet, Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Das ist Gemeinde. Das ist das, wie Gott sich das vorstellt, dass sich Menschen versammeln in seinem Namen. Und da ist Gemeinde und da ist er gegenwärtig. Das ist Gemeinde. Das goldene Haus in der Wüste. Die Gemeinde Gottes. So könnte ich es vielleicht ausdrücken. Hinweise gibt es dazu in der Konstruktion und in den Materialien. Da sieht man auch schon die Bretter, die rechts und links, die auf so Füßen stehen, die einfach auf den Sand gestellt wurden. Da gehe ich jetzt ein bisschen näher drauf ein. Also es wurden Bretter miteinander verriegelt, verbunden. Also es gibt einzelne Bretter, die immer miteinander verbunden wurden. Und die wurden dann in so einem U aufgebaut. Vorne war es offen, da waren nur ein paar Stelzen, damit die Vorhänge getragen wurden. Ansonsten war es hinten nach hinten hin geschlossen. Darüber wurden vier Decken oder Zeltplan gespannt, so oben drüber. Dann war das Ganze abgedichtet und als Tür diente dann eben ein Vorhang. Und innen gab es kein Tageslicht, sondern nur das Licht von diesem Leuchter. Da kam also kein fremdes Licht rein, kein Tageslicht. Es war nur einfach das Licht von dem Leuchter. Die Bretter werden auch näher beschrieben in 2. Mose 26, Vers 15 bis 37, wer das zu Hause nachlesen möchte. Die waren aus Akazienholz mit Gold überzogen. Meine Frau schmunzelt schon, hat sie schon so oft gehört. Insgesamt waren das 48 Bretter, ungefähr 5 Meter hoch und 75 Zentimeter breit, jedes Brett. Jedes Brett hatte unten zwei Zapfen für zwei Füße aus Silber. Das heißt, die Zapfen wurden dann in diese Füße aus Silber gestellt. Das heißt, die waren darin verankert. Die gingen da so drin. Das heißt, Zapfen, da war ein Loch im Fuß und dann wurde das so reingestellt. Und jedes Fuß hatte eben zwei Zapfen. Und jedes Brett bekam zwei Füße. Die Füße standen einfach auf den Wüstenboden, auf Sand. Rechts und links, das waren die 20 Bretter, vor Kopf waren 6 Bretter und immer 4 Bretter waren miteinander verbunden. So kann man sich das vorstellen. Also am Ende 6 Bretter, die mittleren 4 waren verbunden, verriegelt miteinander und die Eckbretter vorn und hinten, das bildete dann so ein kleiner Winkel aus Stabilitätsgründen, gehe ich davon aus. So war eben so, dass der Aufbau insgesamt, also 48 Bretter. Akazienholz ist eigentlich ein Bild von Jesus, diese Bretter, und von den Christen gleichzeitig. Akazienholz sagt, Jesus als Mensch, das Holz ist aus der Erde gewachsen, Adam ist aus der Erde gemacht worden, darum impliziert man dann Jesus als Mensch. Das Gold ist Jesus ganz Gott. Jesus war ganz Mensch und ganz Gott in einer Person. Das soll das implizieren. Aber auch wir Christen ist es eigentlich genauso. Der natürliche Mensch von uns ist eben dieses Akazienholz. Und wir sind mit der Heiligkeit Gottes ummantelt. Gott in uns. Im Epheser 4 möchte ich eben lesen, 23 bis 24. Da heißt es dann, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sollen diesen Christus anziehen. Und Gott hat diesen Christus in uns hineingelegt durch den Heiligen Geist. Und wir sind ummantelt mit dieser göttlichen Eigenschaft, mit wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist Gottes Wille. So sieht Gott uns. Ich weiß, dass wir selber uns manchmal ganz anders sehen. Und dass wir unsere Fehler sehen, unseren Mangel und unsere Unfähigkeit, einige Dinge in unserem Leben zu praktizieren, so wie Gott das möchte. Wir fallen da immer wieder. Aber Gott sieht uns durch Jesus, durch seine Vergebung, sieht er uns so, dass wir verkleidet sind mit der Herrlichkeit Gottes. Und das ist wunderbar und groß. Also jeder Christ von uns, jeder, der Jesus in sich aufgenommen hat, ist so ein goldenes Brett, wie man da sieht. Und wir sind verriegelt mit anderen Christen. Wir sind verbunden mit anderen Christen in der Gemeinde. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. 48 Bretter bilden die Wände der Stiftshütte. Das ist der Ort, wo Gott wohnt. Später wohnte Gott in Jesus, als Jesus hier auf dieser Erde war. Das ist mein geliebter Sohn. Und Gott war in Christus. Später, als Jesus wieder in den Himmel gefahren ist, später wohnte Gott in jedem Einzelnen von uns, in den Christen, in den Menschen, die Jesus folgen, die Jesus angenommen haben als ihren Erlöser und Retter durch den Heiligen Geist. Im 1. Korinther 6, Vers 19 wird beschrieben, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Die Bretter formten das Haus Gottes und jetzt formen die Christen das Haus Gottes im Geist. Wir sind das geistige Haus Gottes. Wir sind quasi die Stiftshütte. So sieht Gott uns. So herrlich, so vergoldet. Keine Bruchbude, keine renovierungsbedürftige Wohnstätte, sondern wirklich gut. Wirklich gut. Und das nur durch Jesus. Nicht, weil wir toll sind, weil wir so überragend wären, weil wir Gottes Wort so toll halten. Nee, das kommt alles von ihm. Alles kommt von ihm. Möchte ich noch im Epheser 2, Vers 19 lesen, den 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Soweit Gottes Wort. Wir werden miterbaut zu einer Wohnung Gottes, der Tempel im Geist. Jeweils vier Bretter, habe ich eben schon erwähnt, wurden durch Querbalken miteinander verbunden. Das sieht man vielleicht rechts im Bild. Da sieht man so Stangen, so Ösen an diesen Brettern und wie sie diese Stangen miteinander die Bretter verbinden. Die erste Gemeinde sollte in vier Dingen beständig sein. In der Lehre der Apostel, in Gemeinschaft der Heiligen, im Brotbrechen, also Abendmahl, das, was wir gerade gemacht haben, und im Gebet. Das haben wir gerade auch schon gemacht. Die Lehre der Apostel, ich bin jetzt kein Apostel, aber in der Lehre Gottes, von Gottes Wort. Das sind diese Dinge, die uns verbinden, die uns auch innerlich verbinden, die uns Zusammenhalt geben. Wo Gott möchte, ich möchte gerne, dass ihr das unter euch macht, damit die Gemeinschaft gefördert wird. Untereinander, damit ihr mir gemeinsam dienen könnt. Das ist das, wie Gott uns sieht. Kannst du ein nächstes Bild anmachen, das vom Allerheiligsten? Da sieht man nämlich ein kleines Detail. Da möchte ich noch drauf zu sprechen kommen. Okay. Seht ihr rechts und links in diesen Brettern, da ist nochmal ein extra Riegel, ein unsichtbarer Riegel. Seht ihr das? Das ist ein Loch, da wird eine Stange durchgezogen. Könnt ihr das sehen? Das hat auch eine Bewandtnis, also selbst diese verdeckten Sachen, das ist ein unsichtbarer, verdeckter Riegel, der wurde zusätzlich durch alle Bretter verbaut. Da haben sie also durchgebohrt, da kam dann eine vergoldete Stange durch. Diese verdeckte Riegel ist die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Das steht im Kolosser 3, Vers 14. Die Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist. Die ist verdeckt, die ist ganz tief in uns, in unsere Herzen gesteckt. Die Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, in unsere Gemeinde, das soll uns zusammenhalten. Das ist eine innerliche Verriegelung Gottes, möchte ich mal sagen. Gott hat unsere Herzen zusammengebunden. So sieht Gott uns. So möchte er, dass Gemeinde funktioniert. Die Liebe ist das Grundlegende für alle Christen. Es gibt ganz viele Bibelstellen, wo die Liebe immer wieder hervorgehoben wird. Wo die Liebe als wertvollstes Gut dargestellt wird. Das überwindet alles, das hält alles zum Besten. Und das ist die Liebe, die wir brauchen in unserer Gemeinde, untereinander. Man kann sicherlich auch mal andere Meinung sein, man kann über Dinge diskutieren, man kann vielleicht auch mal Dinge nicht so toll finden, die der andere macht. Aber die Liebe muss das Ganze überwinden. Man muss immer wieder versuchen, einen Konsens zueinander zu finden. Immer wieder das Gespräch suchen und die Nähe des anderen. Das ist das, was Gott möchte. Denn genauso handelt er mit uns. Und wir sollen einfach miteinander so umgehen, wie Gott mit uns umgeht. Wenn wir Mist bauen, dann läuft er uns nach und sagt, hey, das war nicht in Ordnung. Dann liegt es vielleicht auf unser Gewissen. Das habe ich gestern noch erlebt. Da habe ich was Unkontrolliertes gesagt, was mir so rausgerutscht ist. Dann habe ich gemerkt, Hannes, da ist was in deinem Herzen. Das ist nicht in Ordnung. Und das ist dir einfach rausgerutscht, weil es in dir lebt. Und ich habe mich dafür geschämt hinterher. Ich habe Gott um Vergebung gebeten. Und okay, das ist jetzt in Ordnung. Das ist jetzt gegessen, das ist vergeben. Aber das ist das, wo Gott anklopft. Das hat mit dieser Liebe zu tun, die er zu uns hat. Und diese Liebe, die er uns gegeben hat, die sollen wir auch weitergeben an unseren nächsten Brüdern und Schwestern. Jetzt kommen wir zu den silbernen Füßen. Und das finde ich einer der interessantesten Sachen überhaupt daran. Das sind Silberblöcke, ich weiß jetzt nicht, in heutigem Gewicht vielleicht 40 Kilo wären das, in der Heiligen Schrift steht ein Zentner pro Fuß. Und jedes Brett hatte zwei Füße. Woher kommt jetzt dieses Silber? Und das ist sehr interessant, weil es sehr aufschlussreich ist, finde ich. Das möchte ich eben lesen. Da steht im 2. Mose 30, 14 bis 16, bin ich richtig? Ja, 14 bis 16. Wer gezählt ist, also das spielt jetzt damals in der Wüste, wo sie auf der Wüstenwandlung sind, und Gott sagt dann, wer gezählt ist von 20 Jahren an und darüber, der soll eine Opfergabe dem Herrn geben. Der Reiche soll nicht mehr geben und der Arme nicht weniger als den halben Taler als Opfergabe für den Herrn zur Sühnung für euer Leben. Und du sollst solches Sühnegeld nehmen von den Israeliten und es zum Dienst an die Stiftshütte geben, dass es sei für die Israeliten zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn, zur Sühnung für euer Leben. Mit Silber wurde ganz viel, es waren Bezahlmittel. Jesus wurde für 30 Silberlinge verkauft, Josef wurde für 20 Silberlinge verkauft, Mose hat einen Acker gekauft für Silber, um sich begraben lassen zu können. Also das war ein Zahlungsmittel. Und hier spricht Gott von einem Sühnegeld. Und dieses wurde eingenommen von den Israeliten, die gezählt waren. Und der Arme sollte nicht weniger als der Reiche geben. Und umgekehrt. Und es ist so, wir alle, egal ob wir ein bisschen schlecht sind, ob wir vielleicht nur eine Sünde gemacht haben oder so, ich sag mal, fast gut sind oder ob wir der schlimmste Verbrecher sind. Wir brauchen nur dieses Sühnegeld. Das reicht. Und das ist Jesus. Mehr Sühne brauchen wir nicht. Das ist Jesu Blut, hat alles bezahlt. Und der Arme, der Reiche und der Arme bezahlen gleich viel an Opfergabe. Gleich viel. Viel Sünde, wenig Sünde, ist egal. Wir brauchen alle die gleiche Sühnung. Jesus Christus. Jeder, der zu Gott gezählt werden will, braucht dieses Sühnegeld, das Blut Jesu Christi. Und jedes Brett steht mit zwei Zapfen in diesem Silberfundament, in diesen Blöcken. So wie jeder Christ mit beiden Beinen auf das Fundament Jesu steht, auf das Fundament der Vergebung, auf das, was Jesus bezahlt hat, auf sein Blut, durch seine Sühne am Kreuz. Und das reicht aus. Und die Blöcke stehen auf den Wüstenboden, das habe ich eben schon erzählt, auf diesen Wüstenboden dieser Welt. Die Welt, wissen wir, die ist nicht sauber. Die ist von Sünde durchtränkt. Es ist eine gefallene Welt. Und wir sind in dieser Welt. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir stehen nämlich auf das Fundament Jesu. Und diese Gnade steht auf den Wüstenboden. Ist das nicht wunderbar? Ich finde das ein super Bild. Jesus ist gestorben für uns und wir stehen auf dieser Gnade. Und Jesus hält das aus, in diesem Sumpf zu stehen. Wir schaffen das irgendwie nicht. Wir brauchen diese Gnade, sonst fallen wir da um. Sind wir nicht so in Gottes Bild. Die Gemeinde steht in dieser Welt, wird getragen durch die Gnade und Vergebung Jesu. Verankert in der Gnade und Vergebung. So könnte man es vielleicht ausdrücken. So sieht Gott die Gemeinde. Hineingestellt in das Fundament, das niemand anders legen kann, als das, was schon gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Jetzt kommt eine Sache, da bretter ich jetzt mal so ein bisschen durch. Es geht um die Vorhänge. Die haben vier Farben. Die Farben haben alle Bedeutung. Es gibt insgesamt drei Vorhänge. Einer ganz vorne an dieser Umrandung. Das zweite ist dann direkt, das wir beim letzten Bild gesehen haben, vor dem Heiligtum. Und der dritte Vorhang ist der, den wir da sehen, der abgetrennt zwischen Heiligtum und Allerheiligstes. Da war auch noch mal ein. Um diese drei Vorhänge geht es. Das ist einmal weiß. Weiß bedeutet Reinheit und Gerechtigkeit. Jesus wird im Markus-Evangelium dementsprechend dargestellt. Himmelblau ist Jesus aus dem Himmel. Das ist also Gottes Sohn. Das wird so im Johannes-Evangelium wird er so dargestellt. Dann die dritte Farbe ist Purpur oder Lila. Das ist so, steht für universeller, weltlicher, weltweiter Reichtum, also irdisch. Jesus als Sohn der Menschen, so wird er im Lukas-Evangelium dargestellt. Und Scharlachrot, das ist königliche Herrlichkeit, so wird er dann im Matthäus-Evangelium dargestellt. Also die drei Vorhänge und alle mit denselben vier Farben, Jesus als die Tür. Dann kommen wir zu dem Dach. Es wurde ja, ich habe eben erzählt, es werden insgesamt vier Teppiche oder Decken wurden da drüber gespannt. Vielleicht können wir das Bild von dem Dach jetzt einspielen. Schon da, okay. Da sieht man jetzt die verschiedenen Fälle. Die waren natürlich alle komplett drüber. Das ist jetzt so dargestellt, damit man eben die vier verschiedenen Teile auch erkennen kann. Der unterste ist in den vier Farben, die ich gerade beschrieben habe, gearbeitet worden und Cherubim eingestickt worden, die man nur von innen sehen kann. Das Maß war ungefähr 20 mal 14 Meter. Und man hatte den Eindruck, dass man direkt, wenn man innen steht, die Priester haben das so gesehen, dass man direkt in den geöffneten Himmel schaut, wo die Cherubim runterschauen auf die Priester, die dort dienten. Das konnte man auch nicht von außen sehen, deswegen war der Teppich ein bisschen kleiner. Das deckte wirklich nur diese Sache ab, also den inneren Teil ab. Also nur die Priester konnten diese innere Decke sehen. Das Grundmaterial war feinstes Leinen, das heißt Reinheit, Heiligkeit. Jesus öffnet uns den Himmel. Das ist so das Bild dafür. Von außen ist es am weitesten entfernt, wenn man von außen guckt, weil es ja innen liegt. Und von innen ist es das Erste, was man sieht. Es hat auch sicherlich eine Bedeutung, nur von innen sichtbar von den Priestern. Das heißt, wenn ich von außen auf die Gemeinde schaue, sehe ich vielleicht gar nicht so ein tolles Bild. Aber wenn wir in der Gemeinschaft der Heiligen sind, wenn wir innerhalb der Gemeinde sind, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes und dann sehen wir den Himmel offen. Das ist ein Geheimnis. Und das erleben nur die, die wirklich Gottes Geist in sich haben. Der zweite Die zweite Decke oder Teppich ist aus Ziegenhaaren. Die war jetzt ein bisschen größer, 22 mal 15 Meter ungefähr. Ziegenhaar war die Kleidung der Propheten. Jesus war eben auch ein Prophet. Im 5. Mose, Vers 18, Kapitel 18, Vers 15, steht da auch noch ein Hinweis. Na. Da sagt der Mose dann, ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Das ist ein Hinweis auf Jesus. Jesus hat eben auch prophetisch geredet. Ein Prophet spricht im Auftrag Gottes zu den Menschen. Und Jesus hat uns den Vater offenbart und das, was noch geschehen soll. Das sehen wir, lesen wir immer wieder in der Bibel, in den Evangelien und ganz zum Schluss eben auch in der Offenbarung. Jesus hat Dinge offenbart. Der große Prophet, die zweite Decke. Die dritte Decke ist aus rot gefärbten Widderfellen. Der Widder stellt eine Weihe dar. Als die Stiftshütte eingeweiht wurde, wurde unter anderem auch zwei Widder zur Einweihung gebracht, zur Weihe. Und Jesu Weihe, das war sein Gehorsam gegenüber Gott und er führt ihn bis ans Kreuz. Das war Jesu Weihe. Und darum eben auch diese Decke. Und also Jesus als hoher Priester. Und diese Decke war rot gefärbt. Ein Sinnbild für das Blut Jesu, das unsere Gemeinde abdeckt. Die vierte Decke war aus Seekuhfellen oder Dachsfellen, je nach Übersetzung. In der Luther steht, glaube ich, steht Dachsfelle, in anderen Übersetzungen steht auch Seekuhfelle. Okay. Die waren sehr robust, diese Felle, aber auch ja, unscheinbares Material. Das heißt, wenn man so die äußere Decke hatte, die haben das Ganze geschützt vor Witterung, vor Stürme, vor Feuchtigkeit, also Regen, es war sehr robust. Jesus hält das alles ab. Die Wetterbedingungen dieser Welt, die Stürme des Lebens hält Gott ab. Er möchte das abdecken. Jesus wird auch beschrieben in Jesaja 53, 2 bis 3, das lese ich jetzt nicht, aber das wird Jesus als ungeachtet, als unscheinbar dargestellt, als einer, der quasi nicht würdig war. Das könnte man nachlesen. Und genauso sieht diese äußere Decke vielleicht aus, so grau-braun, sowas. Ja. Von außen machte die Stiftshütte nicht viel her, aber sie war resistent. Das ist das, was man von außen sieht. Und innen war sie sehr kostbar und voller Schönheit und voller Heiligkeit. Man sah den Himmel offen, wie die Gemeinde. Von außen scheint es oft so langweilig zu sein, so unattraktiv, so, muss ich da schon wieder hin? Was machen die denn da? Die beten da ja wie die... Ja? Und die Gemeinde, die Jesus kennt, die Jesus in ihrem Herzen trägt, die sieht einfach die Schönheit Gottes. Die sieht die Heiligkeit. Die sieht den Himmel offen. Die sieht die Zukunft. Da ist Hoffnung drin. Da ist Liebe drin. Da ist Erbarmen drin. Und ein Annehmen ist da drin. Ein Angenommensein. Sich wohlfühlen, das sieht man von innen ganz anders als von außen. Und ich glaube, so ist es wirklich auch mit der Gemeinde. dass oft das Äußere, wenn man den Geist Gottes nicht hat, kann man das nicht sehen. Es geht nicht. Man kann es nicht nachempfinden. Warum gehen die dahin? Warum tun die sich das an, bei schönem Wetter da zu sitzen und langweilige Vorträge anhören? Warum müssen die immer beten? Können die nicht einfach einen schönen Tag haben? Warum ist das so? Weil wir Dinge sehen, die da draußen nicht sehen. Das ist einfach so. Wir sehen Gottes Gnade und fühlen uns wohl in seiner Gegenwart und angenommen. Das macht unser Herz warm. Brannte nicht unser Herz, als wir mit ihm gingen? So ist das und so sollte es auch sein. Und Gott freut sich, wenn die Gemeinde sich versammelt und ihren Dienst verrichtet. Jeder Einzelne ist so kostbar für ihn. Die Gemeinde ist der Ort, an dem der Herr wohnt. Der Ort der Begegnung. Es ist die Gemeinde. Amen. Herr, und ich möchte dich bitten, von ganzem Herzen, dass wir das mehr und mehr erfahren und verinnerlichen, wie du uns siehst, Herr. Mit so liebenden Augen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass das Wort in unser Herz fällt und dass es unser Handeln verändert. Ich möchte dich bitten, dass du ja, Frucht schenkst in unserer Mitte, Herr. Und dass wir uns manchmal auch mit deinen Augen sehen können, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, dass du mit uns bist und bei uns bist, Herr. Und danke, dass du ja, ein Dach über uns bist. Du bist das Haupt, Herr. Du bist das Haupt, wie dieses Dach, wie diese Felle, Herr. Du bist das Haupt und wir sind deine Glieder, Herr. Das ist so wunderbar, dass wir das wissen dürfen und haben dürfen und als festen Garant in unserem Herzen tragen, Herr. Du bist wunderbar. Ich gebe dir alle Ehre. Amen.